und herzlich willkommen zu unserem Podcast Funktionelle Medizin der Gegenwart. Heute mit einem sehr spannenden Gast und einem sehr spannenden Thema, nämlich dem Thema Schmerzen und deren Therapie. Denn in den letzten Jahren hat ein sehr innovatives Schmerztherapiekonzept auf sich aufmerksam gemacht und den Entwickler und Erfinder dieser Methode, der ist heute Gast bei mir. Das ist der Herr Professor Dr. Albrecht Molsberger. Herr Professor Molsberger ist Facharzt für Orthopädie mit verschiedensten Zusatzbezeichnungen der Naturheilverfahren, Akupunktur und Schmerzmedizin. Er ist Inhaber eines Lehrstuhls, Professor an der Ruhr-Universität in Bochum und hat sich wirklich in den 90er Jahren sehr dafür eingesetzt, durch die Forschung in der Akupunktur, dass Akupunktur eine wissenschaftlich anerkannte Methode wurde, die sogar von den kassenärztlichen Leistungen bezahlt wurde. Das war eine Riesenstudie, die GERAK-Studie. Und er ist Autor verschiedener Bücher. Wahrscheinlich kann er selbst noch viel, viel mehr über sich erzählen. Doch heute eingeladen eben zu dem Thema dieser innovativen Schmerzmethode Axumira. Herr Molsberger, herzlich willkommen. Ich freue mich darauf, dass Sie da sind und so ein bisschen mehr Wissen in die Welt bringen und Möglichkeiten.
Hallo.
Hallo. Herr Molsberger, was ist das, diese Axumira-Therapie? Man hört von einem kleinen mexikanischen Schwanzlurch, der die Fähigkeit hat, seine Gliedmaßen wieder zu regenerieren oder sogar auch Herz- und Gehirngewebe. Wie macht der das? Und was haben Sie gemacht, dass das anwendbar ist für uns Menschen?
Eigentlich ist es ja so, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, bei Erkrankungen, Entzündungen oder Verletzungen zu heilen. Und das hat nun der Axolotl und auch manche Salamander in ganz besonderem Maße. Die können nämlich, wenn sie eine Verletzung haben, ganze Extremitäten wieder neu wachsen lassen. Also stellen Sie sich vor, ein Mensch könnte sich ein Ersatzbein wachsen lassen. Das so etwas kann der Axolotl. Jetzt nicht ein Ersatzbein, aber wenn eins fehlt, wächst es wieder nach. Und das geht dann auch weit darüber hinaus. Also nicht nur Extremitäten, sondern auch Organe, also Herz, Leber, selbst das Gehirn kann nachwachsen. Das würden wir uns als Mensch natürlich auch wünschen. Eigentlich weiß man gar nicht, woran der Axolotl stirbt, wenn er immer alles wieder regenerieren kann. Das ist wirklich eine Frage für mich. Aber er ist tatsächlich vom Aussterben bedroht. Ich glaube, durch Umweltbedingungen in Mexiko. Aber wie auch immer, das, was der Axolotl kann, kann der Salamander auch nicht ganz so gut. Also bestimmte Amphibienarten können das. Bestimmte Blattwürmer können das noch viel besser. Da wächst die eine Hälfte wieder nach. Wir kennen das ja vom Regenwurm auch übrigens. Ja. Wenn man den teilt, wächst er wieder nach. Also das können wir Menschen nun offensichtlich nicht. Und dann gibt es aber wissenschaftliche Untersuchungen dazu, was den Axolotl vom Menschen und von den Säugetieren unterscheidet. Und das sind bestimmte sogenannte transepitheliale Potenziale, die diese Tiere entwickeln können und die immer bei der Regeneration auftreten. Das sind also kleine Ströme, die sich im verletzten Gebiet, im entzündeten Gewebe bilden. Und diese Ströme, die entwickeln elektrische Felder. Und die Zellen wandern in diesen elektrischen Feldern selbstständig in eine Wunde hinein, in das verletzte Gewebe hinein und schließen das wieder. Also das muss man sich so vorstellen, dass die tatsächlich die Zellen, die, ja, wie soll ich sagen, die krabbeln, die haben ja kleine Skelettfigurationen und damit können sie sich bewegen. So, und heute weiß man aus der Grundlagenforschung, dass diese transepithelialen Potenziale, diese elektrischen Felder, ja, muss sagen, die fundamentalen Taktgeber sind für die Steuerung von Entzündung und Regeneration oder Heilung. Und das ist das Besondere, und das haben wir nun nach unserem Wissen offensichtlich erstmalig in die Medizin, also in die klinische Anwendung, für die Therapie von Erkrankungen von Patienten übersetzt, also hineingenommen, diese grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnisse. Ja, und das ist so der wissenschaftliche Hintergrund. Und weil der Axolotl das uns so gut vormacht, haben wir ihn auch als Namensgeber für die Therapie dann herangezogen und dann wurde dann aus Axolotl wurde Axomera.
Ah ja. Und wie kriegen wir denn diese elektrischen Felder, die ja offensichtlich die Taktgeber für die Wundheilung sind, wie kriege ich die aktiviert im Körper? Wie mache ich das?
Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich macht der Körper das zu Teilen selbst, nicht so gut wie der Axolotl, aber man kann es übrigens bei Menschen auch noch messen und insbesondere bei Kindern. Die können das noch viel besser als ältere Menschen. Ja, und wie macht man das? Das ist die interessante Frage. Das war auch für uns die interessante Frage. Und als ich, wie das oft so ist, durch Zufall dann ein Paper, also eine wissenschaftliche Publikation über diese elektrischen Felder gelesen habe, da fiel das bei mir auch durch Zufall, muss man sagen, eben auf fruchtbaren Boden, weil ich mich lange mit der Akupunktur befasst habe. Und wenn man die Akupunktur mal runterbricht auf bestimmte Dinge, dann geht es ja immer oft darum, dass man versucht, genau auch den Schmerzpunkt in der Akupunktur zu treffen. Also da war die Kombination naheliegend, dass man eine, sagen wir so, eine metallische Sonde nimmt. Also in diesem Fall könnte man eine Kanüle nehmen, aber eben Akupunkturnadeln, weil die viel atraumatischer sind und viel leichter für den Patienten verträglicher. Dass man mit diesen Nadeln genau an das entzündete oder verletzte Gewebe herankommt. Und dann haben wir dazu einen Stimulationscomputer über viele, viele Jahre entwickelt. Mhm. Tatsächlich hat die Entwicklung dieses Stimulationscomputers ja eine sehr bunte, lange Reise hinter sich. Und wir haben angefangen mit, ja, buchstäblich mit Löten und befreundeten Technikern und dann auch Informatikern. Ja, und heute wurde dieses Gerät in den baltischen Staaten entwickelt, zusammen mit uns. Das muss man sich so vorstellen, etwa wie ein Architekt oder ein Bauunternehmer. Und man hat selber als Bauherr also bestimmte Anforderungen an das Gerät und dann setzen das andere um und machen Pläne. So, und dann wird nach diesen Plänen das Haus gebaut, beziehungsweise dieser Stimulationscomputer. Und beteiligt daran sind heute also Unternehmen in Hongkong, in China, in Slowenien, in den litauischen Staaten und so weiter. Auch in Deutschland natürlich. Und tatsächlich die Entwicklungskosten eines so kleinen Gerätes, heute sind ja eigentlich nicht mehr die größten Geräte, die beeindruckenden, sondern die kleinsten Geräte, die man auch gut von Patient zu Patient tragen kann. Das sind Kosten, ich weiß nicht, das sind wie 3, 4, 5 Einfamilienhäuser. Ganz, ganz ungewöhnlich. So, aber da mussten wir nur einsteigen und dann musste ich oder habe ich ein Medizinunternehmen dafür gegründet, ein medizintechnisches Unternehmen. Und da gibt es also Techniker, dann gibt es weitere Ärzte. Ganz wichtig, hat ja beigetragen in der ganzen IT-Entwicklung für dieses Gerät auch ein Kollege, Philipp Schröder. Und dann haben wir Support-Mitarbeiter und so weiter. Also das ist etwas, was dann sehr organisch wächst mit einer Geschwindigkeit. Da muss ich jetzt wieder an Axolotl denken, dass sowas sich noch alles regeneriert, ja, aus den Ideen heraus. Wie aus einer Idee plötzlich, wenn die sich manifestiert, so ein Unternehmen wird.
Dieses Gerät, was Sie entwickelt haben, ist ja auch eigentlich nur so groß wie so ein Handy von der Größe. Und kann, wie Sie beschreiben, mit von Patient zu Patient genommen werden. Doch wie kommt jetzt dieser Strom in den Patienten hinein? Wie funktioniert das?
Ja, wie funktioniert das? Unsere Haut ist eine Schutzschicht für den Körper. Und sie ist nicht nur eine Schutzschicht gegen Sonnenstrahlen, chemische Einflüsse, biologische Einflüsse, sondern auch gegen elektrische Einflüsse. Die Haut hat einen ganz hohen elektrischen Widerstand. Und deswegen muss man durch die Haut hindurch an das verletzte Gewebe, das entzündete Gewebe kommen. Und das geht natürlich mit einer Nadel am allerbesten, einer Sonde. Und dazu nehmen wir Akupunkturnadeln, weil die besonders gut für den Patienten verträglich sind. Also die müssen ganz präzise gesetzt werden. Und das ist dann auch eigentlich die Kunstfertigkeit des Arztes, des Behandlers, dass er genau diese Strukturen trifft. Und dann wird daran angeschlossen ein Stimulationscomputer, der diese elektrischen Felder produziert, die ähnlich wie der Axolotl deutlich stärker sind als die elektrischen Felder, die der Mensch selber produziert. Und damit entsteht plötzlich ein Signal für die Zellen an dieser Stelle, jetzt mit der Bewältigung der Entzündung und im zweiten Schritt mit der Regeneration zu beginnen, mit der Heilung zu beginnen. Wichtig an dieser Therapie ist, dass man eben sehr genau diese Strukturen treffen muss, die den Schmerz verursachen oder die Erkrankung verursachen, weil die elektrischen Felder viel kleiner sind, viel spezifischer sind als alles das, was wir sonst in der Medizin an Elektrostimulation anwenden. Also das hat überhaupt gar nichts mit TENS zu tun oder mit Stimulationen, die man an der Wirbelsäule macht, an Nerven der Wirbelsäule oder am Hinterkopf, sondern das ist eine neue Dimension der Elektrostimulation mit undulierenden Gleichstromfeldern in der Dimension der transepithelialen Potenziale. Und das wurde nach unserer Kenntnis bisher noch nie in der Medizin gemacht und ist somit eine erstmalige Übersetzung der grundwissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten 15, 20 Jahre in die klinische Anwendung.
Wenn das so sehr genau appliziert wird, für welche Krankheitsbilder, für welche Schmerzzustände eignet sich dieses Verfahren?
Eine interessante Frage. Das haben wir uns auch immer gestellt. Natürlich haben wir als Orthopäden die Frage schnell beantwortet, haben gesagt, für orthopädische Krankheitsbilder. Damit haben wir angefangen. Und da haben wir auch die ersten Therapieerfolge gesehen. Und das ist ja nun eine ganz neue Art der Stimulation. Und insofern war auch die Reaktion der Patienten, der ersten Patienten, also ich war selbst mein allererster Patient, die Reaktion der Patienten ist auch so, wie man das sonst gar nicht kennt. Denn es gibt Erkrankungen, die in unserem konventionellen, konservativen Therapieangebot völlig festgefahren sind. Da bewegt sich nichts mehr. Die Therapieergebnisse sind unbefriedigend, aber man kommt nicht weiter. Und wenn die jetzt mit Axumera behandelt werden, dann ist das nicht immer so. Aber es gibt dann Situationen, wo die Patienten plötzlich nach einer Woche wiederkommen, mit Tränen in den Augen, gerührt davon, dass sich so ein Krankheitsbild plötzlich bewegt, um einige Prozentpunkte besser wird, 50% besser wird. Es gibt auch Situationen, da sind die plötzlich nach einer oder zwei Behandlungen beschwerdefrei. Das hat gar nichts mehr zu tun mit dem, was wir aus der konventionellen normalen Medizin kennen. Und das ist auch die Auswahl der Krankheitsbilder, wo das besonders gut funktioniert und manchmal auch, es gibt auch Krankheitsbilder, wo es nicht so gut funktioniert, folgt auch nicht den Regeln, die wir sonst in der konventionellen Medizin kennen. Also wir haben mit orthopädischen Krankheitsbildern angefangen und haben da festgestellt, dass eine der besonders guten Indikationen zum Beispiel sowas ist wie ein Hüftschmerz, ein Hüftgelenksschmerz bei Arthrose und bei Schwellung, also ein Trochanterschmerz an der Hüfte. Oder da haben wir festgestellt, dass Achillessehnenentzündungen plötzlich besser werden können. Dann haben wir festgestellt, dass der Fersenschmerz, also man hat immer das Gefühl, man hat einen kleinen Stein im Schuh, dass der, auch wenn der mit anderen Verfahren nicht erfolgreich behandelt wurde, plötzlich besser werden kann. Ja, und wenn wir dann weiter nach oben gehen, am Kniegelenk natürlich, gibt es Bänder, Sehnenprobleme, das Läufers, das Jumper's Knee, die da gut drauf ansprechen. Da haben wir festgestellt, dass in der Sportmedizin das von Bedeutung ist. Warum? Weil es bei bestimmten Erkrankungen Probleme, wie zum Beispiel Muskelfaser ist, der unglaublich viel Zeit braucht zur Regeneration oft und nach meiner Kenntnis zu 30% der Ausfallzeiten im Sport beiträgt, gerade bei Fußballern und also bei Spielern, so dass die Axumera-Therapie dort ganz erstaunlich schnell hilft. Ich weiß wie ein Kollege mich plötzlich sonntags anrief und mir Kernspinbilder zeigte von einem Profifußballer aus Hamburg, der nach 5 Axumera-Therapien innerhalb von 2 Wochen so schmerzfrei war, dass der wieder spielen wollte und der musste noch einen Kernspin machen, um mal zu gucken, ob nur der Schmerz weg ist oder tatsächlich der Muskel geheilt. Und das war er dann, so konnte er wieder spielen und dann war der in 3 Wochen wieder auf dem Platz, was ganz ungewöhnlich ist am großen Muskelfaser. Das haben wir dann weiterverfolgt. Ja, und dann war das natürlich so, dass Orthopädie, das war der Start, aber wie das dann so in der Praxis ist, dann kommt ein Patient und sagt, Sie haben mir gut geholfen am Knie, ich habe auch noch was anderes. Und dann fragen Sie ihn, dann sagt er Ihnen, ja, ich habe Clusterkopfschmerz. Und als Orthopäde haben Sie das noch nie gehört, was das eigentlich ist. Also Sie haben das mal gelernt im Studium, aber ist so selten. Ich hatte vorher 1 bis 2 Clusterkopfschmerzpatienten glaube ich, gesehen innerhalb von 30 Jahren. Und nun kommt er und sagt, machen Sie doch mal, können Sie das nicht ausprobieren da? Und ich, auch da weiß ich noch wie heute, wie ich sagte, ja, also wir können das ausprobieren, aber ich kann nicht garantieren, dass dieser fürchterliche Schmerz, Clusterkopfschmerz ist das fürchterlichste, was man sich als Mensch vorstellen kann. Ich kann nicht garantieren, dass das hilft und vielleicht reizt es auch den Nerv und dann haben Sie noch mehr Anfälle. Aber er wollte das unbedingt, weil er so wahnsinnig darunter gelitten hat. Und das war ein sogenannter episodischer Clusterkopfschmerz, der mehrfach im Jahr auftritt mit bestimmten Schmerzattacken, wo die Patienten sich winden und schreiend durch die Wohnung laufen. Nun gut, also dann habe ich ihn behandelt und war natürlich sehr gespannt, dann als er nach 3-4 Tagen wieder in die Praxis eingestellt war. Und dann kam der zurück und sagte, statt 5 Attacken hatte ich eine Attacke noch. Bitte machen Sie das unbedingt nochmal. Und dann habe ich ihn nochmal behandelt und dann habe ich ihn nochmal gesehen und habe gesagt, es ist weg, komplett verschwunden. Man war unglaublich glücklich. Ja, und dann war das durch Zufall wieder, dass wir so eine Reaktion bei einem ganz ungewöhnlichen Krankheitsbild gesehen haben und haben das dann verfolgt, haben mit den Cluster-Selbsthilfegruppen Kontakt aufgenommen, haben Beobachtungsstudien dazu gemacht, haben Publikationen dazu gemacht, haben darüber berichtet auf Kongressen und so weiter. Heute, also vorher in 30 Jahren, habe ich maximal 2 Clusterkopfschmerzpatienten gesehen. Heute haben wir über 200 Clusterkopfschmerzpatienten in der Behandlung. Die kommen von überall her, weil das offensichtlich eine Methode, die einzige Methode ist, die so stark ihnen helfen kann beim Krankheitsbild, wo die Patienten so viel Medikamente nehmen müssen, dass sie wie wandelnde Apotheken durch die Gegend laufen. Also das ist immer, ist ganz fürchterlich. Ja, und dann haben wir da weitergeguckt und dann hat sich herausgestellt, auch die Trigeminusneuralgie ist eine interessante Indikation. Dann kam der atypische Gesichtsschmerz, dann haben wir geschlossen, offensichtlich sind Schmerzerkrankungen, entzündete Nerven in der Peripherie eine gute Indikation. Karpatensyndrom kam dann dazu, dann die Ischialgien, nicht? Ja, das ist ja ganz häufig, dass ein Nerv sich entzündet vom Rücken bis über das Bein bis in die Fußspitzen, sodass man sein Bein nicht mehr bewegen kann und der Nerv sofort reizt und man hat dann diesen Ischias-Schmerz. Auch diese Nerven also reagieren darauf sehr gut. Ja, und dann kam, das waren dann die Schmerzerkrankungen. Und dann kam eine Kollegin in einem Seminar auf uns zu und sagte, sie hätte das bei Allergie ausprobiert, bei Heuschnupfen. Und auch das war völlig neu. Dann haben wir das verfolgt. Und da haben wir auch dort gesehen, dass ein Heuschnupfen-Patient, wenn er mit den typischen Symptomen wie Nasenlaufen, Rhinitis, Konjunktivitis, Jucken der Augen, dass der plötzlich nach 1, 2, 3 Behandlungen bis hin zur Beschwerdefreiheit kommt. Also ganz auch da, das ist etwas, was man nicht kennt aus der westliche Medizin. Dann nehmen Sie Cetirizin über Jahre und machen 30 Desensibilisierungstherapien mit mäßigem, also manchmal mit gutem Erfolg, sonst gäbe es ja andere Medizin nicht, aber manchmal auch mit mäßigem Erfolg. Und hier plötzlich haben wir eine Situation, dass Patienten sofort reagieren innerhalb von 1, 2, 3 Sitzungen. Es gibt auch Patienten, die überhaupt nicht reagieren. Wir haben so ein Phänomen wie wenn Sie einen Lichtschalter bedienen können für einen Raum, ja, und haben Wackelkontakt. Manchmal geht er an, also meistens geht er an, manchmal geht er nicht an. Sie wissen nicht warum. So, und dann kam diese Allergieerkrankung hinzu. Und wenn ich heute sage, Axomera hilft nach unseren Erfahrungen und inzwischen von vielen Ärzten bei orthopädischen Erkrankungen, bei neurologischen Erkrankungen und bei Allergie, dann ist die stereotype Antwort, die gelernte Antwort von Kollegen und auch Patienten, ja, wenn es überall hilft, dann hilft es nicht, gar nicht. Das ist heute so. Heute sagt man das immer. Wenn etwas überall hilft, dann hilft es gar nicht. Früher hat man mal erzählt, ich weiß noch, in den 90er Jahren, da war das genauso, da hat man immer gesagt, bei der Akupunktur, etwas, was ohne Nebenwirkungen arbeitet, das wirkt nicht. Also jedes Medikament hat auch eine Nebenwirkung. Für Medikamente stimmt das, für die Akupunktur nicht. Aber hier zurück zur Axomera-Therapie. Also wir haben diese ganzen Indikationen so vielfältig. Ja, und wenn man sagt, wenn etwas überall hilft, dann hilft es vielleicht gar nicht, dann übersieht man, dass wir selber solche Medikamente haben in der westlichen Medizin. Also wir haben zum Beispiel Aspirin, das hilft bei Fieber und bei Schmerzen im Sprunggelenk. Bei ganz verschiedenen Sachen. Und wir haben vor allen Dingen Cortison, was, also ich meine, das ist der Prototyp eines Medikaments, was überall eingesetzt wird. Bei bestimmten Erkrankungen natürlich nicht, aber es wird bei ganz vielen Erkrankungen laufend eingesetzt. Und Sie wissen, dass das ein Lieblingsmedikament der Orthopäden ist, Injektion. Aber es ist ein Lieblingsmedikament der Neurologen auch, nicht? Das überall geben. Und der HNO-Ärzte zum Beispiel bei Allergie. Und ich glaube, dass der gemeinsame Nenner dieser unterschiedlichen Erkrankungen dieser cortisonartige antientzündliche Effekt ist, der Axumera-Therapie, der immer als erstes auftritt. Also er hat eine ganz starke entzündungshemmende Wirkung. Also wenn man zum Beispiel ein dickes rotes Sprunggelenk hat nach einer Distorsion und das mit Axumera behandelt, dann schwillt das teilweise unter der Therapie ab und die Rötung geht weg. Ja, also dieser Cortison-ähnliche Effekt.
Und das ist ja sensationell, wenn ich ein solches Verfahren bei so unterschiedlichen Indikationen und Schmerzbildern einsetzen kann. Spricht für einen sehr besonderen Effekt im Bereich, wie Sie vorhin erwähnten, dass offensichtlich diese elektrischen Felder Signalgeber sind, Taktgeber sind, dass Zellformationen einströmen, die solche antientzündlichen Effekte haben, und vor allen Dingen genau wissen, welche gewebsspezifischen Zellen dort jetzt gebraucht werden. So klingt das für mich. Die Frage, die sich dann anschließt, ist, wie oft muss ich so etwas machen? Wenn Sie sagen, die saisonale Allergie, würde ich das jedes Jahr oder in einem Zeitfenster, wie ich sonst mit der Akupunktur gemacht habe, bevor die Allergie auftritt, in einem bestimmten Zeitfenster vorher beginnen? Und das dann jährlich wiederholen oder verschwindet es gänzlich?
Ja, das beobachten wir gerade an vielen Patienten, ja, um das rauszufinden. Wir haben nämlich, das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, also eine Kollegin tatsächlich, die sich behandelt hat, die hat das nach 3 Jahren, die hatte vorher eine Allergie, die kortisonpflichtig war mit Cetirizin jeden Tag. Also hat fürchterlich drunter gelitten. Die hat wenige Behandlungen, also Ihre Frage war ja, wie viele Behandlungen?
Genau.
Also es gibt Patienten, da reicht eine Behandlung, aber ich will die Erwartung hier nicht hochschrauben. Ich würde sagen, in der Regel braucht man 4 bis 6 Behandlungen. Wir machen standardmäßig, eigentlich, wir setzen meistens mindestens 4 Behandlungen ein, auch wenn die Patienten nach der zweiten Behandlung schon so viel gebessert sind, dass sie vielleicht gar nicht, dass man sie überzeugen muss, noch 2 weitere Behandlungen zur Sicherheit zu machen. Das, so denken wir zurzeit. Einfach aus Sicherheit 4 Sitzungen. Manchmal sind es 6 Sitzungen, wenn man noch nicht genau das relevante Gewebe getroffen hat. Aber bei der Allergie sind es zwischen, sagen wir mal, 4 Sitzungen in der Regel. Da muss ich was tun. Es ist kein Marathontherapie, nicht? Das ist nicht wie eine Desensibilisierung 30 Mal. Man sieht einen Effekt meistens schon nach der zweiten Sitzung und wir machen aber sicherheitshalber 4.
Wie ist das bei den anderen Krankheitsbildern, so wie der Achillodynie oder dem Fersenschmerz oder dem Tennisellenbogen? Sind das auch 4 Sitzungen und dann entscheide ich und gucke, was ist passiert?
Also es gibt Erkrankungen, gerade neurologische Erkrankungen der Nerven, die reagieren schon nach der ersten Sitzung, manchmal während der Sitzung. Das kann bei einer Migräne so sein oder beim Clusterkopfschmerz. Bei Erkrankungen der Bänder und Sehnen, da warten wir 2 Sitzungen ab. Da kommt meistens nach der zweiten Sitzung eine erste Reaktion. Und dann machen wir sicher 4 Sitzungen. Und wenn wir das Gewebe, es gibt Erkrankungen, wo man das Gewebe nicht genau identifizieren kann, muss man suchen. Oder es gibt mehrere Strukturen, die betroffen sind. Und dann suchen wir und dann können daraus auch 6 Sitzungen werden, weil man erst nach der zweiten, dritten wirklich ein Gefühl für die Erkrankung bekommt, das richtige Gewebe trifft. Wenn man innerhalb von 6 Sitzungen keine relevante Besserung hat, dann sind die Wahrscheinlichkeiten gering, dass Axumera hilft, wenn man möglicherweise das Gewebe nicht wirklich treffen kann. Es gibt Gewebe, die Entzündungen haben, traumatisiert sind und ein Krankheitsbild unterhalten, die aber nicht erreichbar sind für die Sonden. Das ist möglich. Das weiß man innerhalb von 6 Sitzungen. Also das ist immer wichtig. Das ist eine begrenzte Therapie, auch muss ja heutzutage, nicht heutzutage, aber generell ist ja der Anspruch des Patienten, dass etwas auch zügig sich bessert, also fit. Und das ist mit der Axumera-Therapie sehr stark der Fall. Denn Akupunktur ist ja auch eine sehr gute Therapie, die bei vielen chronischen Krankheitsbildern hilft, aber sie braucht eben sehr lange. Da sind wir immer mit 10, 15 Sitzungen mindestens dabei.
Das wäre für mich auch nochmal eine Frage gewesen. Verlassen Sie jetzt die Akupunktur darüber ganz oder gibt es praktisch weiterhin für Sie Indikationen, wo Sie rein die Akupunktur anwenden? Oder hat sich durch dieses sehr innovative Verfahren auch der Umgang dahingehend verändert, dass Sie mit so einer zügig schnellen erreichbaren Veränderung im System maximal 6 Sitzungen, wenn es denn funktioniert, doch sicherlich, so erscheint es mir, die Axumera viel, viel häufiger einsetzen als die Akupunktur, da Sie ja einer der führenden Akupunkturforscher auch in Deutschland sind.
Ja, wir haben früher natürlich sehr viel Akupunktur gemacht haben da auch entsprechend Erfahrung. Wir setzen heute Akupunktur immer noch ein bei Erkrankungen, die nicht auf einen Ort beschränkt sind. Es gibt systemische Erkrankungen, die kann man mit Axumera nicht behandeln. Beispiel, also eine rheumatische Erkrankung, also oder eine internistische Störung oder eine Tumorerkrankung zum Beispiel. Also systemische Erkrankungen kann man dann nicht mit behandeln. Da setzt man natürlich die uns bekannte westliche Medizin ein. Aber Ihre Frage war ja, wo setzen wir noch Akupunktur ein? Und wir kombinieren natürlich bei bestimmten Erkrankungen die Axumera-Therapie mit der Akupunkturtherapie. Das ist immer dann der Fall, wenn eine Erkrankung nicht alleine auf einen Ort beschränkt ist oder der Hintergrund einer Erkrankung auch ein systemischer sein kann. Zum Beispiel kann man einen Knieschmerz haben, weil man sich das Knie vertreten hat und hat man eine lokalisierte Entzündung. Da ist die Axumera-Therapie hervorragend. Man kann einen Überlastungsschmerz an der Hand haben und hat ein Karpaltunnelsyndrom. Manchmal ist es aber auch so, dass hinter dem Karpaltunnelsyndrom eine rheumatische Erkrankung steckt oder hinter dem Knieschmerz eine altersbedingte Erkrankung, eine Abnahme der Muskulatur, die Bänder werden trockener, der Knochen wird poröser. Und dann geht das rein in systemische Effekte, wo die Akupunktur oft sehr hilfreich ist. Insofern kombinieren wir das manchmal und setzen die Axumera-Therapie bei solchen langen Akupunkturen als Booster zwischendurch ein.
Und insofern könnte man zusammenfassend sagen, dass die Axumera-Therapie wirklich bei einem Großteil der Patienten, die tatsächlich auch in unseren Praxen einkehren, mit Beschwerden am Bewegungsapparat, sei es an der Schulter, am Ellenbogen, Handgelenk, Knie, Füße, alles, was Sie erwähnt haben, eine sehr leicht durchführbare, denn das ist ja, haben wir noch gar nicht erwähnt, die Dauer dieses Stroms, der appliziert wird, ist über 30 Minuten.
Richtig, ja.
Und ist komplett schmerzfrei in der Zeit auch.
Ja, unbedingt. Also den Axumera-Stimulationsstrom merkt man fast nicht. Man spürt ihn manchmal an der Nadelspitze. Aber es ist ganz anders als andere Elektrostimulationsverfahren, wo es immer auf einen kräftigen Reiz ankommt. Das ist hier viel moderner, würde ich sagen. Ja, das geht um eine Informationsvermittlung und nicht über eine elektrische Reizstimulation. Ja. Und die Therapie dauert 30 Minuten. Der Patient liegt. Das ist für den Patienten ähnlich, vergleichbar mit einer Akupunktur. Die Technik dahinter ist eben eine ganz andere. Aber es sieht für den Patienten so aus wie eine Akupunktur und ist auch gut so, denn eine Akupunktur ist ja inzwischen kennt man das ja in Deutschland und wird sehr gut akzeptiert von Patienten. Über 10 Millionen Akupunkturbehandlungen werden ja pro Jahr gemacht in Deutschland. Das kennt man und ähnlich fühlt sich das für den Patienten an. Die Technik dahinter ist anders.
Prima. Gibt es, wenn Sie so mit Ihrem Forschergeist unterwegs sind, gibt es schon Ausblicke, woran Sie jetzt gerade forschen? Mir kam in den Sinn, auch wenn das Axolotl das Herzgewebe regenerieren kann und manch Herzerkrankung ja auch mit Ionenkanalstörungen einhergeht, ob es auch dort schon mittlerweile Menschen gibt, Kollegen gibt, die das anwenden oder mal ausprobiert haben?
Ja, interessante
Idee. Oder was probieren Sie aus?
Interessante Idee. Also das am Herzen, da haben wir es noch nicht ausprobiert. Nein. Aber Sie sprechen wirklich interessante Fragen an. Und es gibt eine Anekdote, woran ich mich das immer erinnert. In den 1860 etwa, da hat der Präsident des amerikanischen Patentamtes vorgeschlagen, das Patentamt zu schließen, weil er sagte, alles, was erfunden ist, ist schon erfunden.
Ah.
Und manchmal denkt man das ja. Also auch wir denken manchmal, ja, na gut, also wenn das bei orthopädischen Krankheitsbildern in der Neurologie hilft und bei Allergie, das war's wohl. Aber das wird so nicht sein. Es wird natürlich noch andere Krankheitsbilder geben, wo Axumera hilft. Die werden wir wahrscheinlich, wie das immer so ist, durch Zufall entdecken. Und deswegen spannen wir den Schirm immer weit auf und schauen, wo könnte noch was zu finden sein. Also wir haben zum Beispiel gefunden, dass offensichtlich nach einem verletzten Gelenk die Bandstruktur qualitativ besser heilt mit weniger Narben nach einer Axumera-Therapie. Ja, das ist Orthopädie wieder. Spannend, in der Sportmedizin wahnsinnig wichtig. Ja. Das Gleiche gilt für Muskeln, dass die plötzlich besser heilen. So sieht das aus im Kernspin. Wir haben Allergie gefunden. Ja, und vielleicht gibt es noch andere Störungen, die ganz weit weg, innere Störungen, an die keiner denkt und plötzlich scheinen die auf. Darauf schauen wir.
Also ich freue mich ja schon mal, dass Sie als Orthopäde auf all diese ganzen orthopädischen Krankheitsbilder geschaut haben und dass Sie dieses Axolotl entdeckt haben. Und
Axumera.
Ja.
Axolotl.
Ja, aber das Axolotl habe ich mir jetzt, es ist ja auch wirklich ein niedliches Tierchen.
Ja.
Aber dass Sie daraus in vielen, vielen Jahren Forschungsdrang und Geduld und immer wieder Zähigkeit dran zu bleiben, solch ein Therapieverfahren entwickelt haben. Wir haben es ja selber in unserer Praxis im Einsatz und sind wirklich erstaunt, wie schnell und unerwartet manche Erkrankungen heilen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, zu sagen, es ist eben keine Schmerzmedikation, die darauf abzielt, Schmerz zu lindern. Das ist der Effekt, der entsteht. Aber es entsteht eine regenerierende, es entsteht eine Heilung auf zellulärer Ebene. Und von daher, danke, dass Sie das erfunden haben.
Ja, mal gucken.
Herr Mosberger,
wie es weitergeht.
Gibt es aus Ihrer Sicht noch etwas, was wichtig wäre, heute zu besprechen, was Sie ergänzen möchten? Ansonsten würde ich denken, dass wir viele Informationen gesammelt und von Ihnen erhalten haben. Oder liegt Ihnen noch was am Herzen?
Nein, ich denke, wir haben das Thema sehr gut umrundet, haben viel dazu besprochen. Es ist eine offene Therapie mit wenig Sitzungen und immer wieder erstaunlichen Ergebnissen für Patienten und Ärzte. Immer mehr Ärzte wenden das jetzt an. Es werden ja inzwischen auch viele tausend Behandlungen pro Jahr gemacht. Dadurch bekommen wir viele, wie das heute heißt, Real-World-Data zu Axumera und können die Wirkung noch viel besser abschätzen. Und wir sind gespannt auf Indikationen, die sich vielleicht noch zeigen werden. Insofern ist das weiterhin ein spannendes Thema und wir sind weiter an der Entwicklung dran. Ja, vielen Dank für diesen Podcast.
Ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich, Herr Mosberger. Wir freuen uns auf weitere Entwicklungen. Dankeschön.
Sehr gerne. Ja, danke. Wiederhören, Frau Mack.
Wiederhören.